Wann hat Bayern München in Frankfurt 6 Kilometer mehr gelaufen? Wann hat Bayern in Frankfurt, übrigens letztes Jahr 5-1 haben wir hier verloren, auf die Mütze, aber richtig. Wann hat Bayern so dominant in Frankfurt gespielt? Noch nicht. Das ist der zweite der Bundesliga gewesen und wir erdrücken sie. Nochmal, das Einzige, was uns richtig ankotzt, ist das Ergebnis.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Die Bundesliga befindet sich schon längst wieder in der Länderspielpause, aber wir wollen hier heute natürlich nochmal ausführlich die Chance nutzen, um über das verrückte Spitzenspiel der Bayern in Frankfurt zu sprechen. Außerdem stellen wir uns die Frage, warum hat es trotz der ganzen Dominanz nur zu einem Punkt gereicht? Lügen sich die Bayern vielleicht sogar mit dem Lob über sich selbst so ein bisschen in die eigene Tasche? Und kann diese Spielweise langfristig erfolgreich sein? Das alles möchte ich auch heute wieder mit unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger besprechen. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen. Ihr merkt, ich bin noch da, ich bin nicht zu Red Bull gewechselt.
Wollen wir damit direkt einsteigen? Also ich hätte eigentlich an sich eine Bayern-Frage gehabt, aber vielleicht, weil es das Thema des Tages ist. Also wir nehmen das Ganze heute an einem Mittwoch auf, deswegen und heute Morgen die Riesennachricht. Sag doch nochmal ganz kurz einen Satz, Jürgen Klopp, hättest du glaube ich auch nicht mitgerechnet. Den nochmal im RB-Klamotten, obwohl ich weiß nicht, ob man ihn in RB-Klamotten irgendwann sieht, aber ihn für RB arbeiten zu sehen.
Ja, also all die kritischen Punkte, die man dazu verlieren kann, die wurden ja schon verloren. Da empfehle ich allen, sich mal auf X bzw. ehemals Twitter zu bewegen. Nur zwei Dinge dazu. Es gab ja vor einem halben Jahr schon die Meldungen, dass es in Österreich Gerüchte gibt, dass Jürgen Klopp diesen Job annehmen könnte. Damals hat der Berater von Jürgen Klopp gesagt, das wäre alles Nonsens. Das würde alles nicht stimmen. So schnell kann es gehen. Und ja. Grundsätzlich glaube ich, die Enttäuschung über Jürgen Klopp ist bei vielen so groß, weil nicht das, was er ist, sondern das, was er für die Leute dargestellt hat, enttäuscht wird. Ja,
und ich glaube, er stand halt für so einen Traditionalisten, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, wofür ja, er halt stand mit den Vereinen auch, die er gecoacht hat.
Genau, und wenn man es beim Wortsinn nimmt, also die Leute haben sich in ihm getäuscht und jetzt sind sie enttäuscht. Jetzt ist ja. Die Täuschung ist weg und man sieht offenbar, dass Jürgen Klopp gar nicht so dieser Traditionalist ist, für den ihn viele gehalten haben. Ich drücke ihm beide Daumen und bin gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt, ob er das aushält, so in einer übergeordneten Position zu sein und wann er denn dann wieder an die Seitenlinie zurückkehrt.
Und natürlich auch spannend, damit wir jetzt gar nicht zu weit hier abschweifen, natürlich vom eigentlichen Thema, natürlich auch spannend, was das für Auswirkungen auf die Bundesliga, auf RB hat und natürlich dadurch auch auf die Bayern. Ne? Also RB ist ja sowieso schon seit Jahren Konkurrent in dem Sinne und da bekommt man natürlich jetzt nochmal jemanden dazu, der wahrscheinlich mit das größte Netzwerk in diesem Fußballkosmos aktuell besitzt. Das ist ja auch seine Rolle, er soll ja auch sozusagen zwischen Salzburg, New York, Brasilien, wo die ganzen RB-Vereine sozusagen ja untergekommen sind, miteinander connecten, die Trainer ausbilden, scouten, Spieler scouten, all das. Bin ich schon gespannt, was das für Auswirkungen hat, ob er dadurch RB vielleicht sogar noch mal eine Stufe weiter da oben pushen kann.
Ja, kann gut sein. Und wir wissen ja, wie gern sich die Bayern im RB-Kosmos bedienen. Vielleicht landet Jürgen Klopp ja dann
irgendwann weiter.
Mal in München.
Ja, du, wer weiß. Nach 6 Monaten, wie Max Eberl einfach nochmal, der macht den nächsten Schritt.
Ja, in München hat sich schon so viel getan. Also wer hätte damals gedacht, dass Jürgen Klinsmann Trainer wird?
Ich wollte gerade sagen.
Alles ist möglich, aber ich glaube, er schielt eher langfristig, mittelfristig auf den Job als Bundestrainer.
Das ist eine gute Überleitung. Damit, glaube ich, packen wir Jürgen Klopp. Ist, glaube ich, ein sehr emotionales Thema. Könnten wir die ganze Folge, glaube ich, mitfüllen.
Aber es ist ja die Bayern-Woche, deswegen konzentrieren wir uns voll und ganz auf den FC Bayern München.
So sieht es nämlich aus. Hinten raus soll es allerdings, weil du die Nationalmannschaft gerade schon angedeutet hast und du dich auch gerade drumherum um das DFB-Team sozusagen bewegst, dich morgen auf die Reise nach Bosnien begibst, auch ganz kurz nochmal ums DFB-Team gehen, aber wirklich Fokus erstmal auf die Bayern. Und wollen natürlich damit anfangen, Kumbi, kurz nochmal eben die Frage, bevor wir gleich in unsere erste Rubrik reinkommen. Du warst am Sonntag im Stadion bei der Eintracht, bei diesem hochklassigen Spitzenspiel. Jetzt sind 3-4 Tage vergangen. Hast du mittlerweile eine Antwort auf die Frage gefunden, wie der FC Bayern dieses Spiel nicht gewinnen konnte?
Boah. Ja, man hat eben bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende, hat man offensiv gespielt und dachte auch in der Nachspielzeit noch, dass man nach vorne pushen muss. Dann gab es ja die Fehlentscheidung, die auch Thomas Müller angesprochen hat, von Joshua Kimmich. Und dann war man einmal unsortiert, die Staffelung war eher schlecht und dann steht es eben 3-3. Und ich musste ehrlicherweise an unsere letzte Podcast-Folge denken. Du hast gesagt, Frankfurt hat genau die Leute, um den Bayern weh zu tun. Ich habe dir gesagt, Nibelungenlied, Siegfried im Drachenblut. Jeder weiß, wo das Lindenblatt der Bayern klebte. Und so ist es gekommen. Ich habe nach dem Spiel in den Katakomben jemanden getroffen, der relativ nah an der Mannschaft ist. Der hat gesagt, naja, das wirkte heute so, als wäre der Kompaniefußball entschlüsselt worden. Jetzt muss er sich was überlegen.
Und das, obwohl so eine große Dominanz da war. Ne? Also das ist ja jetzt, wie gesagt, etwas, was eigentlich unglaublich ist, wenn man sich die ersten 25 Minuten anschaut. Thomas Müller hat es danach am Mikro bei DAZN gesagt, als Frankfurter hätte er die weiße Fahne gehisst. Und das ist nicht mal so, also nicht mal weit hergeholt. Also ich habe mir das Spiel auch angeschaut zu Hause und wie gesagt, nach 25 Minuten, ich war fast bereit, den Fernseher auszumachen, weil ich gesagt habe, das wird ja heute kein Spitzenspiel mehr. Die Bayern gewinnen das Ding 5-0.
Ja, also die ersten 20, 25 Minuten, die waren Extraklasse von den Bayern. Also da hatten die Frankfurter ja gefühlt nicht einmal den Ball. Da war ja 99% Ballbesitz bei den Bayern gefühlt. Das war wirklich beeindruckend. Aber da haben sie es offenkundig verpasst, 2, 3, 4 oder wie Thomas Müller sagt, 7 Tore zu machen.
Ja.
Und dann kam eben die starke Phase der Frankfurter, die sich gedacht haben, okay, jetzt habt ihr euch mal ein bisschen ausgetobt. Wir können diese vertikalen Pässe spielen und wir haben die schnellen Stürmer und wir sind auch eiskalt vorm Tor. Schieß mal einfach mal 2.
Ja, wenn wir schon da sind, schießen wir auch mal 2. Es ist unglaublich, wie gesagt. Lass uns jetzt in Ruhe drüber sprechen, auch wie die Verantwortlichen am Ende darauf reagiert haben, wie Max Eber so ein bisschen in der Mixzone war. Da gab es auch einen kleinen Schlagabtausch mit dir. Das wollen wir uns alles gleich auch nochmal in Ruhe anhören. Aber das jetzt in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kombi, wir haben es jetzt eben schon angedeutet, wie gesagt, diese Dominanz in den ersten 20, 25 Minuten erdrückend, also ein unglaubliches Gegenpressing, total, also wie im eigenen Passspiel, wie man geordnet war, wie man gestaffelt war, man hat Frankfurt gar nicht an den Ball kommen lassen, nicht atmen lassen, macht auch das 1-0, auch wenn er sozusagen nach einem Standard durch Kim, vorbereitet von Müller, der wieder in die Startelf zurückgekehrt ist, ja, und dann kommen diese 2 Konter relativ kurz hintereinander, beides mal über Marmoush, der am Ende einmal selber abschließt, einmal vorbereitet und plötzlich liegst du 2-1 hinten und ich denke mal, du, wie gesagt, du warst im Stadion, es werden sich alle drumherum gefragt haben, wie ist das jetzt gerade möglich?
Ja, also ich hatte links von mir den Kollegen von der TZ, rechts von mir den Kollegen von der AZ und der Kollege von der AZ, Patrick Strasser, der saß auch beim 1-5 der Bayern in der vergangenen Saison neben mir. Und es hatte so ein bisschen die Vibes davon. Also plötzlich haben die Bayern da, also das 1-5 damals unter Thomas Tuchel, es war ja ein richtiger Zusammenbruch. Ja. Aber dass es da so schnell ging, so zack, zack, das hatte schon die Vibes von damals. Und man darf nicht vergessen, in Frankfurt, das Publikum war sofort wieder da. Die waren ja die ersten 20 Minuten schon ein bisschen desillusioniert. Die waren, glaube ich, so weit, wie Thomas Müller gesagt hat, die weiße Flagge zu hissen. Schwuppdiwupp waren sie wieder da. Und da waren wir dann an dem Punkt, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, die Bayern müssen den nächsten Schritt machen, mental solche Dinge wegzustecken. Und das muss man ihnen zugutehalten, haben sie getan.
Ich wollte gerade sagen, machen noch vor der Pause das 2-2, ne? Also gehen mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Und auch, obwohl es trotzdem nach dem Spielverlauf der ersten Hälfte zu wenig war in dem Sinne, aber machst zumindest noch das Unentschieden, wie in Wolfsburg damals, wo ich mir immer denke, wenn die Bayern diese Saison Gegentore kassieren, dann auch immer wirklich gleich 2-3 auf einen Schlag. Ne? Also jetzt Frankfurt, Wolfsburg damals, wo du nach der Pause innerhalb von wenigen Minuten alles hergibst. Zagreb, wo wir beide im Stadion waren, wo wir eigentlich noch gar nicht aus der Halbzeit wieder richtig auf unseren Plätzen saßen. Und es stand 3-0 zur Pause. Eigentlich hast du mir schon gesagt, bleib drin, mein Junge, erkältest dich nicht. Ne, kannst schon die Kamera aufbauen unten in der Mixzone. Und wir beide setzen uns draußen wieder hin und plötzlich steht es 3-2. Also wenn, kriegst du auch immer 2 gleich direkt hintereinander.
Ja, und dann auch so ähnliche Treffer. Also da hat das Spiel eine gewisse Dynamik angenommen und die Frankfurter waren sich dann auch sicher, okay, jetzt wissen wir, wie wir die Bayern knacken können. Das war schon auf Messers Schneide. Also da haben sich die Bayern dann Gott sei Dank aus ihrer Sicht rechtzeitig wieder gefangen. Aber das war eine gefährliche Situation. Also da jetzt wären sie in der vergangenen Saison noch zusammengebrochen.
Ja, definitiv, definitiv. Jetzt ist natürlich das Interessante, dass Joshua Kimmich später bei euch in der Mixzone am Mikrofon Einen Satz sagt, den wir uns jetzt auch nochmal anhören wollen und gar nicht so sehr die Probleme aber da in der Defensive verortet, sondern vielmehr in der Offensive. Wir hören mal kurz rein, dann sprechen wir drüber.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hinten das Problem haben, sondern ich habe das Gefühl, dass wir momentan das Problem haben, einen Gegner wirklich zu killen und das Spiel früher zu erledigen. Also wenn ich die erste Halbzeit sehe, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine erste Halbzeit erlebt habe. Ich weiß, wir gehen nicht mit einem 3-0 in die Pause, sondern mit einem 2-2. Aber das war krass. Also ich weiß nicht, wie das von außen aussah, aber wir haben die erdrückt. Natürlich fahren die beiden Konter, haben uns knallhart bestraft.
Aber jo, ihr habt jetzt auswärts 3 Tore geschossen und du sagst, ihr habt vorne Probleme. Man kann doch nicht erwarten, dass man immer 5, 6, 7 Tore schießt. Also irgendwie muss man doch hinten auch dicht machen.
Nee, überhaupt nicht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir 3-0 geführt haben, sondern es war so, dass wir einmal 1-0 geführt haben. Dann waren wir im Rückstand. Dann sind wir zurückgekommen, haben dann wieder mit einem Tor geführt. Aber das Spiel war immer offen. Und wir müssen es schaffen, dass wir mit der Art und Weise, wie wir spielen und mit den Torchancen, die wir kreieren, dass wir es früher schaffen, die Spiele zu entscheiden. Und dann wird es auch für Gegner schwierig. Also wenn man dann, weiß nicht, jetzt Spiele sieht wie gegen Bremen, wo wir es dann frühzeitig in die richtige Richtung lenken, dann wird es auch für die Gegner immer schwieriger, diese Hoffnung auf diesen einen Konter zu haben, wenn es dann mal 2-3-0 steht.
Ja, Gumbi, und da bin ich jetzt schon verwundert, dass er sozusagen, nachdem man ja wie gesagt offensiv auch da wieder 3 Tore geschossen hat, am Ende dieses Problem in der Offensive trotzdem sieht, weil er halt sagt, hey, wir tun uns verdammt schwer, dieses Spiel, ja, die Gegner in Anführungszeichen bitte zu sehen, bei den Begriff zu killen. Ne? Also das wie in Bremen am Ende beim 5-0 sozusagen frühzeitig 2-3 Tore zu machen, dass der Gegner weiß, hey, wir laufen hier heute 90 Minuten hinterher, das wird ein verdammt langer Tag im Büro. Ne? Ich habe da überhaupt keine Lust drauf, sondern du lässt Villa, Leverkusen, Frankfurt, obwohl du so unglaublich viel stärker bist an sich, die ganze Zeit über das Spiel leben.
Also ich war von der Analyse von Joshua Kimmich schon sehr überrascht. Also, dass er da anfängt, die Offensive zu bemängeln. Ich meine, wenn du auswärts in Frankfurt 3 Tore schießt, dann musst du eigentlich zufrieden sein. Aber dann zu sagen, wir haben vorne nicht genügend geliefert, das fand ich, war eine abenteuerliche Analyse. Vielleicht liegt er auch gar nicht so falsch, wenn du frühzeitig den Deckel drauf machst, dann hast du eben Ruhe wie in Kiel oder Bremen. Aber es kann eben nicht immer so laufen. Das habe ich ja vergangene Woche gesagt. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass man 7 Tore schießt. Also ein bisschen auf die Defensive muss man eben schon auch schauen. Und 3 Tore zu kassieren als Bayern München, das ist nie gut. Also egal gegen, also 3 Tore kassieren ist kein Bayern-Standard. Das ist nicht Bayern-like.
Ja.
Auch wenn sie bei Manchester City damals unter Thomas Tuchel 3 Tore kassiert haben, da ist man auch erschrocken. Also 3 Tore sind einfach, 3 Gegentore sind einfach zu viel.
Weil es auch 3 klare Gegentore sind. Also man kann natürlich sich total damit mit den Statistiken berechtigterweise brüsten. Man hat in Anführungszeichen wieder eigentlich nur 4 Torschüsse zugelassen. Ja, und diese eine Chance, wo am Ende, wo es aber glaube ich auch sogar abseits war, wo Dina Ebimbe in der Mitte da an so einer Flanke vorbeirutscht. Aber ansonsten hast du ja nichts zugelassen. Aber die Chancen, die du aktuell zulässt, waren da halt auch Großchancen. Also es läuft halt auch 3-mal dann jemals, 2-mal Marmoush, 1-mal Ekitike, alleine auf Neuer in dem Fall zu. Und das dann in der 93. bei 3-2 Führung, lass die 92. gewesen sein, wie auch immer, da dann nochmal so offen zu stehen, auch wenn es ein komischer Zweikampf war und Kim gewinnt den Ball, das ist so ein Ping-Pong-Kopfballabwehr und plötzlich ist da einer durch. Aber das geht nicht. Also wie gesagt, du gibst 3-mal glasklare Torchancen durch.
Geh doch zur Eckfahne, hol noch eine Ecke raus. Ich meine, die Bayern hatten 11-0 Ecken. Dann spiel das doch locker runter. Die hatten ja auch noch den Freistoß kurz vor Schlusspfiff. Also es war ja sowieso alles entspannt. Also die eine Szene, als die Bayern da diesen Freistoß bekommen haben, Höhe der Mittellinie ungefähr, da hat Thomas Müller den Eindruck erweckt, er würde jetzt sofort weiterspielen wollen. Und hat dann aber ruhig und hat ihm dann den Ball Joshua Kimmich gegeben. Das war clever und da dachte man, okay, jetzt bringen sie es über die Zeit, alles gut. Aber sich dann doch nochmal so eine Blöße zu geben, das ist nicht Bayern-like. Und da habe ich Max Eberl verstanden, dass er sauer war. Er hat es an uns Reportern ausgelassen dann danach. Aber das muss man schon hinterfragen. da sind einfach einige falsche Entscheidungen getroffen worden.
Du sprichst es gerade schon an, dann lass uns auch direkt mal reinhören. Max Eberl, wir haben zwei O-Töne vorliegen von ihm sozusagen, wo ihr dann ihn später nach dem Spiel in der Mixzone gefragt habt. Und den ersten, den wir uns anhören wollen, ist so ein kleiner Schlagabtausch mit dir. Da geht es nämlich auch um das Gegentor kurz vor Schluss, um diese, ja, ob man da vielleicht nicht falsch stand. Wir hören mal eben schnell rein.
11:0 Ecken, glaube ich, oder 12:0 Ecken, Ballbesitz deutlich mehr, aber entscheidend ist auch die Anzeigetafel.
Wir können es jetzt darauf reduzieren, das ist das einzige Argument, was man jetzt als Fragensteller hat, das Ergebnis, alles andere, die Art und Weise, wie wir spielen, wie dominant wir auftreten, das ist schon bemerkenswert und wie gesagt, das Einzige, was uns ärgern muss, dass wir uns dafür nicht belohnen.
Sie haben letztens Dayot Upamecano sehr verteidigt. Woran lag es denn heute bei den Gegentoren? Ist das ein Gesamtkonstrukt, dass da mehrere Dinge schief laufen oder kann man dann den Innenverteidigern einen Vorwurf machen? Wo geht man da zuerst auf Spurensuche?
Was wäre denn eure Analyse?
Also beim dritten Tor war die Staffelung so hätte...
Dayot aber gar nicht dabei.
Genau, richtig. Aber Eric, deswegen sage ich ja, ob das ein...
Die Frage ging um Dayot Upamecano, jetzt kommt Eric.
Nein, ich hab eingeleitet, dass Sie lange in Birmingham ihn verteidigt haben.
Ja gut, aber das war ja nicht sein Fehler.
Genau, eben.
Also
jetzt suchen wir eben, woran
liegt es. Wir spielen natürlich mit Risiko. Wir spielen mit einer Dominanz, wir erdrücken den Gegner, wenn man das so sagen kann. Und dann hast du hinten momentan natürlich diese großen Räume zu verteidigen. Das ist schwierig. Da müssen wir diese 50-50-Bälle vorher... das muss unser Ball sein. Das war jetzt gegen Aston Villa schon, habe ich es als Argument gesagt, dass bei dem einen oder anderen Ball eher denen vor den Fuß springt. Und wenn er denen vor den Fuß springt, dann müssen wir das besser verteidigen. Weil dann hinten raus, dieses 1 gegen 1 mit diesem Riesenraum dahinter, das ist für die Abwehrspieler natürlich unglaublich schwer. Und ja, Mamouche ist natürlich momentan auch in herausragender Form.
Also ein bisschen zur Einordnung, das war ein Interview in der Mixzone ohne Kameras. Und diese Interviews ohne Kameras, die laufen ja immer ein bisschen mehr ab wie ein Gespräch. So ein Interview mit Kamera ist ja eher so ein Abfragen und da geht es ein bisschen ruhiger und seriöser zu. Und in der Mixzone, wenn keine Kameras dabei sind, und ich glaube, das hört man auch in diesem Originalton, da geht es einfach mal hin und her, da wird dann auch unterbrochen und Max Eberl war eben da on fire und vielleicht wirkt er da ein bisschen unfreundlich uns Reportern gegenüber oder in dem Falle mir gegenüber, aber da muss man als Reporter sich denken, das hat nichts mit mir zu tun, sondern ich bin halt gerade der, ich bin quasi einer der Ersten, denen er da begegnet und dann kriegt man halt so ein bisschen mal, negatives Feedback, weil die Fragen natürlich dann auch nerven.
Nur wie gesagt, am Ende des Tages ist es auch verständlich, dass er angepisst ist. Entschuldigung, auf Deutsch das mal so zu sagen. Also es ist am Ende des Tages, weiß er auch, dass in dieser Woche nach diesen drei Spielen zwei Punkte dastehen, wenn man Aston Villa jetzt auch mal als Pflichtspiel irgendwie mit einbetrachtet. Das ist, also,
ja,
ist abenteuerlich eigentlich. Ist abenteuerlich, wenn man es ehrlich ist.
Da muss man Max Eberl, da muss man ihn schon bei seinen eigenen Worten packen. Man muss ihn da schon dann auch darauf hinweisen. In der Doppelpass-Sendung, als er bei uns zu Gast war, Mitte September, da hat er gesagt, ja, Taktik ist so ein bisschen egal, es muss passen, es muss passen. Und Max Eberl hat auch immer wieder so betont, es geht ums Ergebnis, es geht darum, was hinten dabei rauskommt. So,
musste sogar einzahlen, glaube ich, ins Schweinchen.
Genau, ich habe das dann runtergebrochen in der Doppelpass-Sendung, habe gesagt, Fußball ist Ergebnissport.
Ja.
So, das war seine Aussage. Und dann stellt er sich nach dem Frankfurt-Spiel hin und lässt das Ergebnis völlig außen vor, sondern zählt nur die positiven Dinge auf. Deswegen habe ich dann auch gesagt, Max, wir sind ja per Du seit der Doppelpass-Sendung, ich habe gesagt, Max, du zählst lauter positive Dinge auf, aber gute Laune hast du auch gerade nicht. Und dann hat er gesagt, ja, die drei Tore, die drei Gegentore, die sind gefallen. Da habe ich keine Argumente. Das ist schon klar. Und ich verstehe die Argumentationslinie vom Sportvorstand, dass er sagt, es war alles super, aber wir sind halt nicht belohnt worden. Aber du bist
Lass uns da nochmal kurz reinhören, weil wir haben das tatsächlich vorliegen, wie er das alles aufzählt mit den mehr Kilometern, die Bayern gelaufen sind und all das. Hören wir eben schnell rein, dann weiter mit deiner Analyse.
Wann hat Bayern München in Frankfurt 6 Kilometer mehr gelaufen? Wann hat Bayern in Frankfurt, übrigens letztes Jahr 5-1 haben wir hier verloren, auf die Mütze, aber richtig. Wann hat Bayern so dominant in Frankfurt gespielt? Noch nicht. Das ist der zweite der Bundesliga gewesen und wir erdrücken sie. Nochmal, das Einzige, was uns richtig ankotzt, ist das Ergebnis.
Diese Spielweise mit diesem Risiko, die sehr erfolgreich ist, wenn man sieht, das offensiv, ist das für sie unverhandelbar, auch gegen Mannschaften, die eben diese Qualität haben, die solche Situationen
ausüben? Es ist eine Identität, die Bayern München hat und du wechselst keine Identität. Also das war ein begeisterndes Fußballspiel. Und das ist das, was wir sehen wollen. Ich bin verantwortlich, dass wir gewinnen. Wir sind verantwortlich, dass wir gewinnen. Das haben wir nicht getan. Aber die Intensität, die Art und Weise, da bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist vor allem ein Gesicht, was du als Verein hast. Und das haben wir momentan. Die Resultate sind noch nicht so, wie es sein müsste, aufgrund der Leistung.
Okay, also man merkt, Max Eberl on fire und ich verstehe seine Taktik, dass er jetzt die positiven Dinge herausstellen will und sie sind nicht belohnt worden. Aber die Bayern sind dreimal hintereinander nicht belohnt worden für ihre harte und gute Arbeit. Sie waren gegen Leverkusen dominant, es kam ein Unentschieden raus. Sie haben bei Aston Villa verloren, obwohl sie die bessere Mannschaft waren. Und in Frankfurt war es auch nur ein Unentschieden. Und zwar ein Unentschieden, das man sich als Top-Mannschaft eigentlich nicht einfangen darf. Und da muss, und das glaube ich auch, dass hinter den Kulissen passiert das ja alles. Die Bayern sind intern viel, viel kritischer, als sie das nach außen zugeben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in der Länderspielpause natürlich viel diskutiert wird und viel analysiert wird, wie konnte das passieren. Und da bleibt kein Stein auf dem anderen und man ist sich dessen bewusst, der Weg ist der richtige, aber wir haben hier eine kleine, ja, es ist keine Balance da zwischen dem, was man leistet und dem, was man eben rausbekommt. Aber öffentlich muss natürlich Max Eberl da klare Kante zeigen. Ein Kollege hat gesagt, puh, das hatte so ein bisschen Uli Hoeneß-Vibes, dass man mit hochrotem Kopf da in die Mixzone kommt. Also Max Eberl hatte keinen hochroten Kopf, aber er war halt einfach, sagen wir es mal auf Deutsch, er war einfach bepisst. Er hat auch selber gesagt, das kotzt uns an. Wenn du so viel Energie reinsteckst und so wenig rausbekommst, dann ist es natürlich unbefriedigend.
Ja, hundertprozentig. Ist ja auch absolut verständlich. Wie gesagt, ist auch verständlich, dass du da öffentlich nicht, also nochmal, der FC Bayern ist immer noch, auch wenn punktgleich mit RB Leipzig, Tabellenführer. Ne? Also Thomas Müller hat es ja so schön am DAZN-Mikrofon nach dem Spiel gesagt, wenn es eine Krise sein sollte, dann befinde ich mich da total gerne in dieser Art von Krise. So, also deswegen, wir wollen hier auch überhaupt gar nicht irgendwie für den FC Bayern die weißen Fahnen hissen und alles. Es geht ja wirklich nur darum, dass es, glaube ich, vielen da draußen so geht nach dieser Woche, dass man sich echt am Montag die Augen gerieben hat und gedacht hat, wenn man nochmal auf den Spielplan des FC Bayern geschaut hat, was ist eigentlich mit den Ergebnissen der letzten drei Spiele falsch?
Aber ne? Das
also
ist,
wie kann das sein? Ja. Und das ist ja aber jetzt das Interessante, was du gerade sagst. Also das wäre ja dann meine Frage nur noch gewesen. Dadurch, dass man natürlich öffentlich noch versucht, die Art und Weise sozusagen positiv darzustellen, die mehr gelaufenen Kilometer darzulegen und all das, also das funktioniert, wir sind doch dominant. Bist du trotzdem der Meinung, man lügt sich da nicht in die Tasche? Also es wird schon genauso aufgearbeitet mit, hey Leute, wenn jetzt Stuttgart nach der Länderspielpause kommt, dann muss da auch wieder ein Sieg her. Bringt uns nichts, wenn wir wieder 85% Ballbesitz haben und am Ende steht dann Unentschieden auf der Anzeigetafel.
Ja, das Interessante ist ja, die Bayern, die drehen sich natürlich dann schon so, wie sie es gerade brauchen. Also man entgegnet ihnen, hey, nicht gewonnen. Dann ist die Antwort, aber wir haben gut gespielt. Dann sagt man, ja, aber ihr habt nicht gewonnen. Und dann ist die Antwort, ja, aber wir sind Tabellenführer. Also auf der einen Seite argumentiert man mit weichen Faktoren, wir haben super gespielt. Und letzten Endes geht es natürlich dann doch um das Endergebnis, nämlich wir sind Tabellenführer. Also alles aus Sicht der Bayern verständlich und die Saison ist noch jung und so weiter, aber es muss jetzt schon ein Sieg her, es ist zu Hause gegen Stuttgart und so weiter, da muss ein Statement her. Und wenn du da wieder nicht gewinnst, dann hast du Barcelona vor der Brust. Also es wird nicht leichter und ich möchte jetzt nicht die Rolle rückwärts machen, weil ich habe Vincent Kompany sehr gelobt dafür, dass er seiner Taktik treu geblieben ist. Ich habe aber auch gesagt, mit so einer Taktik hältst du nicht die ganze Saison durch.
Und gut, wir sind aber auch erst am Anfang der Saison. Also
ja, in dem Sinne. Aber jetzt sind schon so ein paar Warnschüsse gekommen, wo ich mir denke, jetzt müsste Vincent Kompany eigentlich schon in sich gehen und sich überlegen, okay, also wenn wir das nächste Mal 3-2 vorne sind und es ist ein hektisches Spiel, dann werde ich mal 8 von 11 Spielern nach hinten beordern und nicht nochmal die Jungs in den nächsten Offensivdrang hineinjagen. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, diese Taktik ist ein Rohdiamant und der wird jetzt überall geschliffen. Und Max Eberl hat so getan, als würden wir jetzt da alles mies reden. Wir haben nur das angesprochen, wie Reporter, was wir gesehen haben, nämlich, dass an der Anzeigetafel zum Schluss 3-3 stand.
Ich wollte gerade sagen, also nochmal, damit das hier auch heute in der Folge nicht zu kurz kommt, die Bayern haben ein wirklich, wirklich gutes Auswärtsspiel hingelegt. Ne? Also wie gesagt, diese ersten 25 Minuten habe ich selten eine Mannschaft in einem Fußballspiel so dominant gegenüber nicht einen Viertligisten gesehen, sondern zu dem Zeitpunkt den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Ja? Ja. Also das ist, dass das alles hier richtig rüberkommt, das ist ein wahnsinnig guter Auftritt gewesen. Ich glaube, und das ist halt nur der Punkt, dass wenn du schon so ein gutes Spiel machst, ja, und so klar dominant bist und am Ende drei Gegentore bekommst, dass man sich da nur fragt, okay, was soll denn mal passieren, was dann total menschlich wäre, wenn doch einfach mal ein Spiel nicht dominant gespielt wird. Also nochmal, die Bayern haben ja jetzt in allen Spielen, wo sie die letzten drei, wo sie nur zwei Punkte geholt haben, ja jedes Mal sich wenig vorwerfen lassen können. Gegen Aston Villa fast noch am meisten, das haben wir in unserer letzten Folge besprochen. Und selbst da hätte niemand sich von Aston Villa beschweren müssen, wenn die am Ende das Spiel verlieren. So, und das ist ja nun, glaube ich, die Befürchtung, die wir hier gerade äußern und vielleicht auch Fans da draußen haben, ich weiß es nicht, dass man sich denkt, hey, was soll denn passieren, wenn die mal einen schlechten Tag haben? So, wenn es schon an den guten Tagen am Ende 3-3 ausgeht und man sich wirklich, wie gesagt, fragt, warum?
Ja, das hebt natürlich auch diesen Frustrationspegel. Das hat man ja bei Max Eberl gespürt, dass das einfach nervig ist, wenn du so viel investierst und dann so wenig rauskriegst. Und du hast vollkommen recht, wenn sie dann mal wirklich einen schlechten Tag erwischen, dann Das ist eben die Sache. Halt du spielst gut und kriegst ein 3-3 raus. Was passiert denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast, der natürlich kommen wird, der auch völlig normal ist?
Ja, ja, vollkommen, vollkommen. Also wie gesagt, das ist für mich so ein, wie gesagt, etwas, was man, wo man wirklich aufpassen muss die nächsten Wochen. Du hast es jetzt mit Barcelona schon angesprochen. Für mich das spannendste Spiel, also dass du gegen Stuttgart, auch wenn die auch gerne mal den Ball haben, aber dass du da in der Allianz Arena ähnlich wie gegen Leverkusen sehr, sehr viel die Murmel haben wirst, da glaube ich, müssen wir beide jetzt keine Hellseher für sein, ja, dass es wieder ein sehr dominanter Auftritt werden wird und da wird es wieder um die Frage gehen, bist du effizient vorm Tor, bist du nicht effizient, wie schaffst du es, die Restverteidigung zu haben gegen halt Spieler wie einen Leveling zum Beispiel, der ein hohes Tempo mitbringt, ein Führig, all das. Das wird ja interessant werden, da wahrscheinlich sogar ohne Dayo Upamecano, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen beim Spiel in Frankfurt, ist auch nicht zu einer Nationalmannschaft nach Frankreich gereist. Hast du da irgendwie Informationen, wie lange der ausfallen könnte?
Ja, also es wird auf alle Fälle ein Wettlauf mit der Zeit. Also da sind die Bayern dran und dass die Länderspielpause, die kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, dass man das alles noch gewuppt bekommt. Aber wir müssen damit rechnen, dass Dayot Upamecano gegen Stuttgart nicht spielen wird können.
So, und dann ist natürlich die Frage, ändert sich dadurch vielleicht sogar auch notgedrungen was, ne? Denn sein natürlicher Ersatz, Hiroki Ito, ist zwar im Aufbautraining jetzt so langsam wieder, der so ein bisschen mehr Speed mitbringt, wird es aber bis dahin noch nicht schaffen, sehr wahrscheinlich, wäre dann halt Eric Dier in der Innenverteidigung, der definitiv viele Qualität mitbringt, hat er in der letzten Saison in der Rückserie gezeigt, aber halt eine Sache nicht, und zwar Tempo. Also zumindest nicht das Tempo von Dayo Upamecano. Und das hat man ja jetzt schon gesehen und der Mann bringt wirklich viel Tempo mit. Ja, und daran sieht man, glaube ich, was Omar Mamouche für ein Roadrunner sein muss. Also wie er den vor dem zweiten Tor überläuft, unvorstellbar. Also habe ich noch nie gesehen, Upamecano vielleicht ja auch mal für einen Bock bekannt oder mal für einen Fehlpass, all das. Aber in einem Sprintduell habe ich den Mann wirklich sehr, sehr selten den Kürzeren ziehen sehen, bislang in meinem Leben. Und wie da vor dem zweiten Tor er halt auch wirklich, wie gesagt, nichts mehr machen kann. Und da dann einen Eric Dier in dem Sinne in solche Duelle zu schicken, klar, jetzt hat nicht jedes Team da vorne in Omar Mamouche stehen, aber sag mal, Barcelona und Stuttgart haben trotzdem auch gewisse Qualitäten in der Offensive.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gegen Barcelona noch einigermaßen besser laufen dürfte, weil die jetzt auch nicht gerade so für diesen vertikalen Konterfußball bekannt sind. Da sehe ich die Probleme gar nicht so. Ein Wort noch zu Dayot Upamecano und auch zu Min-Jae Kim. Wir geben ja auch immer Noten den Spielern des FC Bayern und die anderen Medien natürlich auch. Zwei Kollegen haben zu mir gesagt, sie wissen gar nicht, wie sie die beiden Innenverteidiger bewerten sollen, weil die machen ihren Job, sind eigentlich auf dem Weg zur Note 1 oder zur Note 2.
Und schießen dann sogar Tore beide.
Die schießen Tore und dann kommt aber ein Fehler von einem der beiden, denen man ihnen aber gar nicht so anlasten kann, sondern der durch die Taktik zustande kommt.
Ja.
Und willst du demjenigen dann wirklich eine 4 geben oder eine 5 geben? Nein, wo du ja eigentlich nur das, also weil er nur das umgesetzt hat, was der Trainer gesagt hat. Da sind wir bei Manuel Neuer in Birmingham gegen Aston Villa, der ja nicht gesagt hat, es war mein Fehler, sondern der hat gesagt, so will es der Trainer, so wird es verlangt, also ich spiele ich so.
Ja.
Willst du dann wirklich Manuel Neuer einen Vorwurf draus machen, dass er in Birmingham da rausgelaufen ist? Oder ist da nicht eher der Trainer der Adressat, dass man sagt, der Trainer hat ihn in diese Situation hineingebracht? Ganz schwierige Frage, wie man dann Leistungen von Spielern bewerten soll.
Wie gesagt, es ist, glaube ich, allgemein gerade eine sehr, sehr schwierige Phase und daher auch der Auftritt unter anderem von Max Eberl, glaube ich, so ein bisschen einzuordnen. Denn nochmal, auch wir als Reporter sozusagen spüren ja, hey, da könnte wirklich in der Saison an sich was möglich sein mit dieser Spielweise. Also Vincent Kompany erreicht das Team wieder, das ist ja ein meilenweiter Unterschied an Intensität, der da auf dem Platz ist, zur letzten Saison. Also es ist ja wie Tag und Nacht, wie gegen den Ball gearbeitet wird, wie viel Lust auch teilweise im Spiel mit dem Ball da ist. Jamal Musiala fehlte ja sogar in Frankfurt, der für diese Lust ganz besonders da ist. Michael Olise, wie der auftrumpft, all das. Also es ist ja wirklich so viele Komponenten da, dass man an sich das Gefühl hat, hey, das könnte wirklich in vielen Wettbewerben sehr, sehr weit gehen. Und dann hast du halt aber diese Ergebnisse, die nicht kommen, gegen Gegner, wo du weißt, ah, da kommen sogar noch größere, besonders in der Champions League irgendwann auf einen zu. Wer weiß, wie die das irgendwann bestrafen. Denk wieder an Real Madrid, ja, die zwar auch jetzt nicht unglaublich toll in die Saison gestartet sind, die aber für eine Sache bekannt sind, und zwar, dass sie sich 90 Minuten lang bespielen lassen und plötzlich vorne drei Spieler haben, die sagen, und Abfahrt und eins gegen eins und nach mir die Sintflut. Also, und da denke ich mir halt, oh, ob das bis zu dem Niveau immer gut geht, wenn das jetzt schon in dem Sinne bestraft wird und es alle halt sehen. Es alle sehen, wie du es vorhin gesagt hast, die Bayern sind fast nicht zu knacken, außer an dieser einen ganz kleinen Achillesferse.
Ja, also aktuell sind wir an einem Punkt, wo ich dir vollkommen recht gebe. Es kann in dieser Saison, ich rede jetzt nicht vom Champions-League-Titel oder vom Triple oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es kann eine richtig erfolgreiche Saison werden. Aber es ist noch eine so, in dieser Vorhersage, die ich da tätige, ist noch so eine Schwankungsbreite, dass man ja auch damit rechnen muss, dass es mal zähe Wochen gibt. Und eine zähe Woche haben wir jetzt hinter uns.
Ja, wirklich zähe Woche. Jemand, um das Ganze dann vielleicht jetzt so langsam zum Ende zu bringen, der ja, wie gesagt, maßgeblich dafür gesorgt hat, dass die Woche sehr zäh wird, war halt Omar Marmoush selbst. Hast du eigentlich das Gefühl gehabt, das wäre langfristig auch mal einer für die Bayern? Also muss man ja wirklich sagen, wie der rotzfrech, eiskalt da vor der Bude agiert hat, in der 93. da so auf Manuel Neuer für 30, 40 Meter zuzulaufen, um dann so einen Abschluss zu machen?
Gut ab. Ich glaube, dass er bei den Bayern gar nicht so spielen könnte und gar nicht so zur Entfaltung kommen würde. So ehrlich muss man sein. Also das ist ja natürlich nicht der Fußball, den die Bayern spielen würden und spielen werden, dass da Marmoush irgendwie, klar, guter Fußballer, hervorragender Fußballer, aber diesen Frankfurter Style, den spielen die Bayern eben nicht. Deswegen würde er da gar nicht so zum Zuge kommen. Und es gibt ja auch noch Harry Kane, aber wir fragen uns alle, es gibt ihn, aber wo ist er?
Er wirkt nicht fit, Kumbi. Ich habe irgendwie das Gefühl, also offensichtlich nicht fit. Wie gesagt, ist ja wieder ausgewechselt worden, wie gegen Leverkusen schon angeschlagen. Ist trotzdem wieder zur englischen Nationalmannschaft gereist. Da kam so ein leichtes, ja nee Leute, so schlimm ist jetzt auch nicht. Der bleibt jetzt erstmal hier aus England rüber. Die Frage ist halt, was, also wenn er immer wieder ausgewechselt werden muss, man ihm merkt, er wirkt nicht richtig integriert in das Spiel. Irgendwas muss er ja haben. Auch wenn es jetzt nicht die schwere Bänderverletzung ist, die ihm auch bitte keiner wünscht. Irgendwie ist er nicht zu 100% fit. Oder täusche ich mich da?
Ja, er ist nicht mehr so Dreh- und Angelpunkt wie noch zu Beginn der Saison oder auch in weiten Teilen der vergangenen Saison. Irgendwie muss er noch ins Laufen kommen. Also ich habe es dir ja gesagt, gerade in Birmingham ist mir das schon aufgefallen, da ist er ja kaum zum Abschluss gekommen. Gegen Leverkusen ist er gar nicht zum Abschluss gekommen. In Frankfurt kann ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht an eine ganz große Chance erinnern. Also er ist da manchmal so ein bisschen verloren gewesen und wird natürlich auch entsprechend hart da bearbeitet von den gegnerischen Verteidigern. Und zurzeit hat er nicht so die breite Brust, dass er sich da einfach mal durchschiebt. Also Harry Kane, ich wünsche ihm alles Gute, aber zurzeit hat er so, weiß nicht, eine kleine Blockade.
Ja, wie gesagt, wir
Man erwartet natürlich auch von ihm ganz, ganz viel, weil er natürlich der teuerste und der Bestverdiener ist und so weiter. Da liegt die Latte natürlich höher oder wie man beim FC Bayern zur Zeit immer sagt, da hängen die Trauben hoch.
Man weiß ja auch, was er kann. Ne? Also
ja, natürlich.
Er hat es ja auch schon bewiesen, A, seit 10 Jahren in der Premier League und B, ja auch schon, nochmal, der Mann hat nicht umsonst auch selbst bei den Bayern unglaubliche Statistiken. Also wie gesagt, man weiß ja auch einfach, was er kann und welche Wichtigkeit er haben kann durch diese besonderen Tore, die er dann halt erzielt.
Ja, und weil man eben Top-Leistungen immer von ihm gewohnt ist, wundert man sich umso mehr, wenn es mal 3 Spiele hintereinander nicht funktioniert. Aber vielleicht war das jetzt einfach mal die Seuchenwoche des Harry Kane. Und
Straft uns jetzt, Lügen mit Dreierpack.
Schnuppert er nochmal englische Luft. Gut, ja. Das hat er in Birmingham eigentlich auch schon gehabt. Also daran kann es nicht liegen. Naja.
Ja, du, aber vielleicht, nur ein Anteaser. Wie gesagt, vielleicht straft er uns eh in 10 Tagen Lügen und ist der entscheidende Mann gegen den VfB Stuttgart im Dreierpack und schießt danach auch noch irgendwie, gewinnt das auch noch das Duell gegen Lewandowski danach in Barcelona und entscheidet das Spiel. Also, und dann reden wir wieder hier und dann ist das Thema wieder durch.
Freue ich mich schon sehr drauf. Die beiden.
Das glaube ich.
Vor allem, weil Robert Lewandowski war ja in der Bayern-Fan-Bubble nie so derjenige, den man geliebt hat, weil es ja ein Spieler ohne Schwächen ist. Also gerade so in der Corona-Zeit, als er sich nochmal so richtig aufgepumpt hat, der wirkte ja wie eine Maschine. Und der wurde zwar verehrt, aber nie wirklich so geliebt wie jetzt zum Beispiel ein Thomas Müller oder ein Bastian Schweinsteiger. Das wird ein spannendes Duell dagegen gegen Harry Kane, weil bei allen Aussagen, die ich so von Robert Lewandowski in den letzten Monaten gehört habe über Harry Kane, da kam immer schon so ein bisschen durch, so ja, ich bin auch ein großartiger Stürmer, lasst mal das mit dem Harry Kane Ball flach halten, ich brauche nicht so viele Elfer wie der.
Allgemein ist es unglaublich interessant. Also wie gesagt, Robert Lewandowski auch unglaublich stark in die Saison gestartet. Barcelona ja allgemein, ne, in der Champions League am Anfang in Monaco verloren, aber auch da sich jetzt sozusagen rehabilitiert in der Liga richtig, richtig gut, obwohl sie halt auch diese schwere Verletzung von Ter Stegen verkraften mussten. Hansi Flick gut angekommen. Und da bin ich schon gespannt, wo wir jetzt ja auch über die Spielweise gesprochen haben. Also nochmal, in der Bundesliga haben sie jetzt, glaube ich, mittlerweile spätestens nach Frankfurt, vielleicht schon nach dem Leverkusen-Spiel, vielleicht auch schon nach Kiel und Bremen, alle Leute verstanden. Also wenn wir jetzt gegen die Bayern anfangen mitspielen zu wollen, dann gibt es richtig auf den Hintern. Ja, aber dieses hinten reinstellen, vertikal, das ist die einzige Chance, wie wir vielleicht überhaupt was mitbekommen. Barcelona kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die 90 Minuten hinter dem Ball hinterherlaufen. Also irgendwie kann ich es, also entweder ist das so ein klassisches Spiel wie die letzten Jahre häufig gegen Barca, du zermürbst die ganz schnell durch halt das, was Kimmich angesprochen hat, durch einen frühen Doppelpack, ja, und gewinnst am Ende wieder haushoch, was es ja einige Male gab die letzten Jahre. Oder aber es wird wirklich so ein Hauen und Stechen darum, wer hier mehr mit dem Ball anfangen darf.
Ja, und Hansi Flick ist natürlich ein intimer Kenner des FC Bayern München. Das hat auch nochmal die besondere Würze. Also ich freue mich richtig drauf, aber erstmal Stuttgart.
Erstmal Stuttgart, erstmal Bosnien für dich eigentlich, um die Überleitung zu machen. Ne? Ja, bevor es in schöne, sonnige, strandige Barcelona geht, geht es für dich nach Bosnien und für uns jetzt ins zweite Thema, in die zweite Rubrik dieser Woche.
Der Ärger der Woche.
Ja, Kumbi, wie gesagt, ich habe es jetzt schon angedeutet. Wie gesagt, es wird für dich jetzt über Warschau, da haben wir vorhin schon lange drüber gesprochen, die alte Warschau-Bosnien-Route, also auch ein interessanter Flug, den du dir da ausgesucht hast, mit dem Umstieg
ehrlicherweise, nach Bosnien gehen. Ehrlicherweise, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern ich habe bei Kollegen nachgefragt, wie kommt ihr eigentlich nach Sarajevo? Und dann haben die gesagt, ach, über Warschau. Und dann habe ich einfach das Gleiche gebucht. Ich weiß aber, dass ein bekannter TV-Experte über Zagreb fliegt und ich weiß, dass ein anderer Kollege über Wien fliegt. Also mal schauen, ob wir da alle am Donnerstagabend rechtzeitig in Sarajevo ankommen oder ob irgendein Flug Probleme macht.
Ich will es hoffen, dass ihr da alle rechtzeitig ankommt. Freitag ist das Spiel, Bosnien gegen Deutschland. Wie gesagt, wollen jetzt gar nicht so lange auf die deutsche Nationalmannschaft schauen, aber da vielleicht nur kurz, weil sie jetzt die Woche wirklich so unglaublich viele Ausfälle reingeflattert sind. Ne? Also vorher war schon klar, Ter Stegen, Füllkrug können nicht. Musiala ist gar nicht erst zur Nationalmannschaft gereist, ruht sich ja in München aus. Dann Havertz, Henrichs, Raum, Koch. Also Julian Nagelsmanns Handy muss ja gar nicht mehr still gewesen sein. Hast du da schon so ein bisschen, du warst jetzt schon in Herzogenaurach einmal da, so ein bisschen mitbekommen, hat das irgendwie diesen positiven Vibe der letzten Monate, die ja die Nationalelf mit sich getragen hat, so ein bisschen dir das so ein bisschen geschwächt oder ist es trotzdem gute Stimmung?
Nee, also blicken wir mal aus Bayern-Sicht auf die Nationalmannschaft, weil wir haben auch schon böse Kommentare bekommen, wir sollen nicht so viel über die Nationalmannschaft sprechen, aber wir sprechen natürlich über die Nationalmannschaft, weil da die Bayern-Spieler eine große Rolle spielen.
Wir versuchen es sehr bayernlastig zu halten heute, versprochen.
Genau. Und um es bayernlastig zu halten, am Dienstag haben Serge Gnabry und Joshua Kimmich zur Presse gesprochen und Joshua Kimmich hat sich wohlgemut geäußert. Also da ist schon noch viel Schwung aus der Europameisterschaft zu verspüren. Und Serge Gnabry hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich gefragt, in welcher Rolle siehst du dich jetzt nach deiner Verletzungspause? Jetzt bist du wieder da. Bist du jetzt ein klassischer Herausforderer oder sagst du, ich habe schon genug geleistet? Und hat er gesagt, er sieht sich als Spieler, der vorangeht. Und das hat mir gut gefallen, weil er hätte ja auch sagen können, ja, tatsächlich, ich bin irgendwie ein Herausforderer. Ich war bei der Europameisterschaft nicht dabei, ich konnte mich nicht zeigen. Aber dass er da mit Selbstbewusstsein vorangeht, das hat mir gut gefallen. Und so vom Grundsatz spürt man schon, da kommen die Leute gerne zur Nationalmannschaft. Also die kommen.
Schöne Überleitung. Lass uns aber gleich erst über Bernd Leno und Joshua Kimmich reden. Soll noch ganz kurz bei Gnabry bleiben, denn Joshua Kimmich hat auch was zu seinem guten Kumpel Serge Gnabry in dieser Mixzone und waren beide zusammen dort gesagt. Und zwar auf die Frage hin, ob er ihn vielleicht auch so ein bisschen unterstützen konnte, trösten konnte in dieser längeren Zeit, wo Gnabry jetzt nicht da war. Also für euch alle irgendwie jetzt in den Hinterkopf, das letzte Länderspiel war noch im Jahr 2023, ne, bei dieses unsägliche 2-0 in Österreich. Danach war er entweder verletzt oder nicht eingeladen oder bei der EM halt verletzt und nicht eingeladen. Und das hat Joshua Kimmich über seinen guten Freund Serge Gnabry und sein Comeback im DFB-Team gesagt.
Es ist tatsächlich am Ende immer schwierig, da jemanden zu unterstützen. Also man versucht da natürlich da zu sein, aber irgendwo muss man dann immer selber durch so Phasen kommen. Ich freue mich für ihn extrem über die Art und Weise, wie er aus der Phase gekommen ist, wie er jetzt auch bei uns bei Bayern performt. Er hat sich sehr verdient, hätte auch schon beim letzten Mal dabei sein können, weil er eine Top-Vorbereitung gespielt hat und auch einen Top-Start in die Saison hatte. Deswegen freue ich mich, dass er jetzt wieder dabei ist und ich bin davon überzeugt, dass er auch wieder wichtig für uns sein wird.
Ja, Kumbi, dann lass mich doch nochmal ganz kurz das aufgreifen, was du eben sagtest und was Kimmich auch zum Schluss sagte. Ich glaube, er wird auch wieder, oder ich bin mir sehr stark davon überzeugt, er wird wieder wichtig für uns werden. Jetzt spielt es Gnabry natürlich fast schon so ein bisschen in die Karten, dass halt unter anderem Musiala und Havertz nicht da sind, Füllkrug nicht da ist. Also die Offensive wird komplett umgebaut werden müssen, um sich halt sofort wieder zeigen zu können. Ne? Denn langfristig ist es ja schon so, du hast es richtig zusammengefasst, für ihn muss der Anspruch sein, er ist bei Bayern wieder Stammspieler geworden, natürlich dann auch in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen, eine wichtige Rolle.
Auf jeden Fall und es gibt keine bessere Gelegenheit als jetzt. Also die Stimmung ist positiv, es haben einige Legenden jetzt den Hut genommen, sind nicht mehr dabei. Gleichzeitig haben viele abgesagt, verletzungsbedingt. Das ist die beste Gelegenheit für Serge Gnabry, viel zu spielen, sich zu zeigen, auch sich innerhalb der Mannschaft zu präsentieren beim Bundestrainer und klarzumachen, er möchte wieder eine feste Größe sein. Und im Hintergrund scharrt ja auch schon Leroy Sané wieder mit den Rufen, dass er wieder zurückkommt zur Nationalmannschaft. Also ich glaube, Serge Gnabry hat da gute Karten, dass er jetzt in den beiden Spielen gegen Bosnien und gegen die Niederlande schon zeigen kann, dass er durchaus eine feste Größe ist und die Leistungen beim FC Bayern, die sprechen ja auch für sich. Also er hat ja die letzten Partien wirklich gute Leistungen gebracht. Das ist für ihn so eine Schlüssel-Länderspielpause, glaube ich.
Deswegen auch, um da jetzt den letzten Satz zu Gnabry zu sagen, er war ja schon nominiert vor den ganzen Ausfällen. Also er wurde jetzt ja nicht extra nachnominiert deswegen, sondern wäre sowieso im Kader gewesen. Deiner Meinung nach auch absolut verdient, ne? Nach dem Saisonstart.
Ja, auf jeden Fall.
Also Joshua Kimmich sagte ja sogar, er hätte es sich auch schon verdient, gerade im September wieder dabei zu sein. Also sagt er sogar so nach dem Motto, hey, nach der guten Vorbereitung, das haben wir beide hier am Podcast damals auch schon gesagt, wo wir am Tegernsee waren, da wirkt er sehr, sehr fit, sehr früh. Wie gesagt, ist jetzt schon tausendmal runtergekaut worden, wie früh er in dieser Saison die Vorbereitung angefangen hat. Aber das war schon am Tegernsee zumindest, wie er dann in die Saison reinkommt, ist immer nochmal was anderes. Aber es war zumindest zu erkennen, der will nochmal so richtig.
Er war immer ein Aktivposten, wenn er für die Bayern auf dem Feld stand und das ist wichtig für einen Flügelspieler. Also ich finde, es ist genau der richtige Zeitpunkt. September hätte ich fast ein bisschen früh gefunden, weil der Bundestrainer muss natürlich auch schauen, ist das jetzt nur ein Strohfeuer von 3 Spielen oder kann er das auch über 6 Spiele hinweg zeigen. Aber Serge Gnabry hat es absolut verdient, wieder im Kader der Nationalmannschaft zu stehen.
Gut, dann lass uns zum Abschluss noch auf Joshua Kimmich kurz schauen, beziehungsweise nur indirekt auf ihn, und zwar auf etwas, was er gesagt hat, als Kapitän ja jetzt weiterhin in der Rolle über Bernd Leno. Jetzt haben wir über so viele Ausfälle gesprochen. Einer hätte es nämlich wie Bernd Leno einfach zur Nationalmannschaft bringen können, und verletzt ist er nämlich nicht. Ist aber in London bei seinem Verein, bei Fulham geblieben, weil ihm sozusagen mitgeteilt wurde, ja, du wirst kein Spiel machen, sondern die beiden Spiele werden sich zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel aufgeteilt. Und daraufhin hat er dann Julian Nagelsmann mitteilen lassen, okay, dann möchte ich nicht zwingen kommen oder muss dann nicht kommen, den trainiere ich weiter bei meinem Verein. Kurz bevor wir Joshua Kimmich dazu hören, wie ist deine Einschätzung zu dem Ganzen? Verstehst du es? Bernd Leno hat sich ja seitdem auch geäußert, hat gesagt, okay, hey Leute, ich bin 32, habe schon echt viel, habe viele Jahre bei Arsenal, war erster Torwart, habe mich nie beschwert hinter Neuer und Ter Stegen, aber irgendwann muss ich vielleicht auch mal klare Kante ziehen. Kannst du ihn da nachvollziehen?
Nein. Also vielleicht wirklich jetzt furchtbar altmodisch und höre mich an wie ein alter Opa, aber der deutschen Fußballnationalmannschaft abzusagen, geht meines Erachtens nicht. Also, wenn du eingeladen wirst, dann kommst du. Das muss eine Ehre sein. Da gibt es kein Vertun. Also, das ist ein Status als Nationalspieler, den sich so, so viele Fußballer in Deutschland wünschen, die nachts davon träumen. Und du bekommst es auf dem Silbertablett serviert und dann sagst du nein, und zwar, also ich meine, was erwartet denn Bernd Leno, dass er sofort ein garantiertes Spiel bekommt? Also das, ich kann es nicht nachvollziehen, und ich glaube, ähnlich tickt auch der Bundestrainer. Da wird man ihn fragen müssen, ob für Bernd Leno damit das Thema Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann erledigt ist, weil Julian Nagelsmann, das mache ich jetzt nicht, aber Julian Nagelsmann ist ja jemand, der da gern die Patriotismuskarte spielt, und kannst dich erinnern, im Spiegel-Interview vor der Europameisterschaft hat er doch gesagt, der Joshua Kimmich, der spielt als Rechtsverteidiger, für Deutschland tut man das. Und ich glaube, Julian Nagelsmann tickt schon so, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon, dass er davon irritiert ist, dass jemand wie Bernd Leno auf die Idee kommt zu sagen, ach nö, Nationalmannschaft, Bundesadler auf der Brust, brauche ich nicht.
Ja.
So ich kann es nicht verstehen. Ich habe mich mit einem Sport1-Kollegen darüber unterhalten, der sieht es komplett anders. Der sagt, ist doch seine Sache, der kann machen, was er will. Er ist niemandem etwas schuldig. Ja, mag sein, aber in meiner Gedankenwelt kommt es ehrlicherweise nicht vor, dass man der deutschen Nationalmannschaft absagt.
So ähnlich sieht es Joshua Kimmich auch, und deswegen hören wir ihn jetzt zum Abschluss auch nochmal in die Geschichte, obwohl er Bernd Leno auch sehr lobt. Joshua Kimmich auch mit kritischen Worten. Das hat er gesagt.
Jo, du hast gesagt, es muss eine Ehre sein, für Deutschland spielen zu dürfen. Wie kam es denn bei dir an, dass Bernd Leno abgesagt hat?
Ja, generell für mich ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Kommunikation war. Generell habe ich das anfangs schon gesagt, es muss für jeden was ganz, ganz Besonderes sein, hier dabei sein zu wollen. Ob man jetzt 100 Länderspiele hat oder drei, ob man 34 Jahre alt ist oder 19. Es ist was Besonderes, für Deutschland spielen zu dürfen. Und jetzt generell gesprochen, nicht nur für Bernd. Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen. Also wir haben dann genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind. Und dementsprechend, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Kommunikation war. Bernd ist ein Top-Torhüter. Generell wollen wir Spieler haben, die hier dabei sein wollen und für die es was Besonderes ist, hier dabei zu sein.
Ja, ich glaube, Kumbi, das müssen wir jetzt gar nicht mehr so lange thematisieren. Ich glaube, du hast ja auch schon relativ klaren Standpunkt sozusagen vertreten. Wollen das ganze Thema DFB-Team hier auch gar nicht so sozusagen überreizen, sondern ich habe jetzt nur zum Abschluss die klassische Frage eigentlich, was das DFB-Team angeht für dich. Hast du denn das Gefühl, dass trotzdem die beiden Auftritte in Sarajevo, gegen Bosnien-Herzegowina und dann am Montagabend in München übrigens für alle da draußen gegen die holländische Nationalmannschaft gut ausgehen wird?
Oder gut ausgehen werden? Ja, denke ich schon. Also natürlich muss man da in Bosnien ein bisschen so gegen die Umstände kämpfen. Stadion steht ja in Senica, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, ist noch ein bisschen außerhalb von Sarajevo, 12.000 Plätze. Ich habe Fotos gesehen aus dem Kabinengang, da gibt es noch alte Duschvorhänge und so weiter, das sieht ein bisschen aus wie bei einer Kreisligamannschaft.
Sind wir jetzt schon sehr gespannt auf deine auf deine Berichte von vor Ort nächste Woche?
Genau, also das wird eine spannende Reise, aber da gibt es natürlich kein Vertun, Deutschland ist Favorit, Deutschland muss gewinnen und gegen die Niederlande ehrlicherweise auch, da muss der Anspruch sein, dass man da gewinnt. Man möchte ja auch in der Nations League entsprechend einen Pflock einschlagen und ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann sich mit weniger als einem Sieg zufrieden gibt in beiden Spielen.
Gut, dann DFB-Team damit beendet. Zum Abschluss doch nochmal eine Bayern-Frage ganz kurz, bevor es dann ja wirklich für heute Schicht im Schacht ist. Was machen wir jetzt?
Mein Flieger geht gleich, Bjarne.
Ich weiß, ich versuche dich hinzulassen. Was machen wir jetzt irgendwie nach dieser Folge und auch nach dieser Woche mit den Zukunftsambitionen des FC Bayern? Das ist irgendwie noch für mich noch so, hast du jetzt ganz ehrlich, also nachdem das jetzt auch ein paar Tage her ist aus Frankfurt, ich musste am Montag, war ich ja auch bei 2:10 morgens bei unserer Sendung sozusagen eingeladen, habe ich auch mit Kollegen von uns lange drüber gesprochen, über dieses: Wird das langfristig erfolgreich sein? Wie ist dein Gefühl? Also irgendwie in mir drin, obwohl wir jetzt auch vieles Negatives heute besprochen haben, ich habe die Bayern dieses Jahr auf dem Zettel, muss ich wirklich sagen. Also diese halbe Stunde am Anfang, die hat mir sehr, sehr doll imponiert.
Ja, also ich habe es ja schon gesagt, die Bayern befinden sich auf dem richtigen Weg. Ich glaube nur, dass man dieses Spielsystem noch verfeinern muss und an den Problemecken abschleifen muss. Und das Problem ist, dass man eben 90, 94, 95 Minuten ständig drückt, ständig nach vorne Gas gibt, ständig hinten riesengroße Räume freilässt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf lange Frist so funktionieren kann. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, so gewinnst du die Champions League meines Erachtens nicht. Ich würde es den Bayern wünschen, ich würde es auch allen Fans und allen Hörerinnen und Hörern wünschen, dass sie im Mai was zu feiern haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dieser Taktik gegen Real Madrid, gegen Manchester City und Co. Bestehen kannst, weil da klingelt es dann mal ganz schnell.
Ich finde es spannend, wie gesagt, weiterhin, wir werden es für euch da draußen verfolgen und hier wöchentlich besprechen, dann nächste Woche noch mit einem ganz kurzen DFB-Update von dir am Anfang und dann geht es natürlich der ganze Fokus auf, wie gesagt, die spannenden Wochen Stuttgart, Barcelona, all das rückt ja immer näher, also wie gesagt, bleibt weiterhin sehr, sehr spannend rund um den FC Bayern. Deswegen bleibt uns weiter treu. Kumbi hat mir immer Spaß gemacht.
Eine Sache noch, ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist.
Jetzt bin ich hier mitten in meiner Abmoderation und jetzt fängt er hier an, das ist ja unvorstellbar.
Wenn Thomas Müller und Joshua Kimmich, die ja doch schon ein paar Fußballspiele gemacht haben, wenn die so überzeugt sind von dieser Spielidee, wer sind dann wir, um das in Frage zu stellen?
Ja, das sowieso gar nicht. Also gegenüber den beiden sowieso nichts, aber
da muss ich mich quasi selbst kritisieren, da muss ich jetzt ein bisschen zurückrudern. wenn zwei so erfahrene Spieler sich von dieser Spielidee so überzeugt zeigen und da überhaupt keine Kritik aufkommen lassen wollen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass es eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern werden kann. Aber trotzdem irgendwie, muss ich da noch ein bisschen was in Sachen Balance und Stabilität überlegen.
Wie gesagt, Kumbi, man hat ja nur die Befürchtung, die wir hier gerade äußern, wo ich glaube, dass, wie gesagt, einige von euch da draußen sie teilen, einige vielleicht auch nicht, dass wenn es schon, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, wenn es schon so gut läuft, ja, und es dann trotzdem in dem Sinne diesen Sieg nicht gibt, da ist einfach nur die Befürchtung da, dass man auf lange Sicht so ein bisschen in sein eigenes Verderben reinrennt, ja, mit dieser Taktik. Das ist so das Einzige, weil du wirklich inhaltlich super wenig kritisieren kannst, weil sie tollen Fußball spielen, nochmal, weil sie endlich wieder interessanten, intensiven Fußball spielen. All das, was Max Eber in seinem O-Ton vorhin noch sagte, mal wieder eine Identität da ist. Wofür steht Bayern München eigentlich auf dem Platz, außer individueller Klasse? Wofür stehen die als Team? Das ist absolut ersichtlich. Und trotzdem hast du jetzt diese Woche mit diesen paar Dämpfern in dem Sinne, was das Ergebnis angeht. Und ich glaube, daher rührt das ja alles nur, was wir hier heute besprechen, dass man sich fragt, ey, ja, hoffentlich in dem Sinne, weil die Spielweise wirklich interessant ist, kommen diese Ergebnisse dann irgendwann aber so zustande, dass halt nicht irgendwann unnötige Diskussionen entstehen.
Ja, nochmal ein Fußballspruch. Zwischen Erfolg und Misserfolg liegen ja oftmals nur ein paar Millimeter. Und ich habe so die Befürchtung, dass du im Februar, März, April auf irgendeinem Fußballplatz auswärts stehst. Lass es, keine Ahnung, wer fällt mir ein, lass es so sein wie bei Lazio Rom letzte Saison. Oder lass es mal so laufen wie damals im Pokal gegen Freiburg, als man auch die bessere Mannschaft war und dann in der Nachspielzeit das Tor kassiert hat und dann plötzlich war die Pokalsaison beendet. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man in ein Spiel geht mit der Überzeugung, heute schießen wir 5, 6, 7 Tore. Das kannst du nicht planen. Es müssen auch mal Tage drin sein, wo ein 1-0 oder ein 2-1 reicht. Und da bewundere ich die Bayern schon, dass die wirklich glauben, okay, wir sind in der Lage, jedes Mal 5, 6, 7 Tore zu schießen. Ich warne ja
da sind
nur.
Wir wieder bei diesem Selbstverständnis.
Ich lasse mich gerne widerlegen, aber ja, ich glaube nicht, dass du das die ganze Saison durchhältst. Vor allem, wenn dann ein Upamecano verletzt ist und du hast einen Eric Dier drinstehen, der diese Spielweise, glaube ich, nicht so umsetzen kann, wie sich Vincent Kompany wünscht.
Wie gesagt, aber da sind wir natürlich, Kumbi, wieder bei diesem Selbstverständnis, was du eben gesagt hast, was wir ja letzte Saison auch hier in diesem Podcast meiner Meinung nach damals auch zu Recht, weil sie einfach nicht auf dem Platz zu sehen war, angeprangert haben. Es fehlt dieses Selbstverständnis des FC Bayern. Jetzt haben wir beide vor der Saison gesagt, hey, Thomas Müller hat auch in einem Interview ein bisschen zurückgerudert und gesagt, ja, du, das Selbstverständnis muss man sich über Ergebnisse und über die Art und Weise des Spiels wieder zurückholen. Dass wir halt wieder so dominant sind und dass es ihnen so schnell gelingt, das kann man ja auch vielleicht mal positiv hervorheben, die Ergebnisse zwar noch nicht zu holen oder nicht die ganze Zeit zu holen, aber die Art und Weise, so schnell wieder so selbstverständlich wirken zu lassen, ist auch, also ist wirklich gut. Nochmal, kann man nicht anders zusammenfassen, ist wirklich auch nicht mit zu rechnen gewesen.
Ich glaube, wir müssen die Folge jetzt nochmal neu aufnehmen. Vielleicht war ich auch einfach jetzt zu kritisch.
Nein, aber das ist ja das Schöne, dass man uns hier live nicht, aber dabei zuhören kann, wie wir beide dann doch nochmal merken mit mehr Argumenten. Ja, verdammt, waren wir, vielleicht haben wir auch.
Ja, man kann uns quasi beim Nachdenken zuhören.
Ja, ist richtig, genau. Hätten wir vor der Folge vielleicht mal nachgedacht, verdammt.
Genau, erst nachdenken, dann reden und nicht während des Redens nachdenken. Also sorry für alle, die sich jetzt hier durchgekämpft haben. Nein, Spaß beiseite. Aber man merkt einfach auch an unserer Diskussion, wie ambivalent das Gefühl bezüglich des FC Bayern ist.
Gut, dann, wenn du das Wort ambivalent schon untergebracht hast, dann soll es das heute, glaube ich, auch gewesen sein. Schöner wird es nämlich sprachlich, inhaltlich nicht. Deswegen, Kumbi, ich versuche jetzt nochmal meine Abmoderation. Wie immer, eine Freude mit dir, uns beiden sozusagen beim Denken zuzuhören. Deswegen bleibt uns da draußen weiterhin treu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Kumbi, danke dir und natürlich am wichtigsten, sichere Reise nach Sarajevo und zurück.
Dankeschön. Ich freue mich, wenn ich wieder zurück bin. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.